Er ist ein Gelsenkirchener Kind, hat Jura in Bonn studiert, mit einer Promotion in Köln. Als junger Mann hat er sich für den Zivildienst gemeldet im Sommer 2019, aber, also noch weit vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, hat er seine Kriegsdienstverweigerung wieder zurückgezogen und an einer Wehrübung der Bundeswehr teilgenommen. Seit gut 30 Jahren ist er Mitglied der FDP, war schon mal von 2009 bis 2013 Abgeordneter im Bundestag. Er war Generalsekretär der FDP Nordrhein-Westfalen, Bundesgeschäftsführer der FDP, erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, unter der Ampel dann Bundesjustizminister und nun nach dem Ampelaus organisiert als Generalsekretär für die FDP den Wahlkampf. Herzlich willkommen, Marco Buschmann.
Hallo, Herr Knobbe. Erfahren wir auch noch was über Sie? Das war ja jetzt viel.
Das spielt ja hier nicht so die große Rolle, aber Sie können gerne dann auch eine Frage stellen. Sie sind ja bekanntermaßen ein heimlicher DJ. In Ihrem Ministerbüro hatten Sie im Hinterzimmer ein Mischpult. Ich selbst habe es nie gesehen, Sie haben es behauptet, dass es da stand, aber ich glaube, es stimmt. Und
Darf ich das
ja,
korrigieren? Also
gerne.
ich kann überhaupt nicht DJen. Ich stelle das auch immer klar. Was ich mache seit meinem 14. Lebensjahr ist elektronische Musik. Also ich schreibe das, aber es ist tatsächlich so wie mit dem Notenblatt. Der Computer ist mein Notenblatt. Ich könnte jetzt mit Turntables gar nichts anfangen. Das
Okay.
ist eine eigene Kunstgattung. Aber ich schreibe wirklich, wenn ich Zeit habe, gerne Musik und produziere die dann auch.
Also zu meiner nächsten Party kann ich Sie nicht buchen als DJ, aber als Komponist sozusagen.
Ja, also wenn Sie mal ein ganz besonderes Lied oder einen ganz besonderen Song brauchen, das könnte ich jedenfalls eher als die Turntables zu
Genau.
bedienen.
Ja, nach dem Bruch der Ampel haben Sie ja einen Song komponiert mit dem schönen Titel Gehen, um zu stehen. Was ist denn Ihr Song für den Wahlkampf jetzt?
Also offen gestanden, da komme ich im Moment gar nicht zu, weil das sind schon lange Tage, ist viel zu tun. Es ist ja auch so, das wissen ja auch die meisten Hörer, ich bin da relativ kurzfristig in diese Aufgabe geraten und dann muss man in jeder neuen Aufgabe ja überhaupt erstmal ankommen, sich Überblick verschaffen. Ist ja jetzt ein sehr kurzer, kompakter Wahlkampf und offen gestanden bleibt da gerade keine Zeit für Musik.
Alles lässt sich ändern, heißt zumindest das Motto des FDP-Wahlprogramms. Und wenn wir mal mit einem Thema beginnen, über dessen Grundsatz sich wahrscheinlich alle Parteien einig sind, nämlich die Bürokratie. Die Bürokratie muss weniger werden. Da frage ich mich, wenn alle dafür sind, kann man damit überhaupt Wahlkampf machen?
Ja, weil Sie haben es richtig eingeflogen. Alle sagen in den Sonntagsreden, da muss man was machen und abstrakt sind sich immer alle einig. Ich halte mir aber schon ein bisschen zugute, dass ich in meiner Amtszeit, wo man mir das Thema ja ein bisschen aufgedrängt hat, der Bundeskanzler wollte es nicht mehr im Kanzleramt haben, der Wirtschaftsminister wollte sich nicht drum kümmern, die in der Vergangenheit das immer gemacht, dann haben die gesagt, Buschmann, mach du das. Und dann fasse ich immer zusammen, als ich dann gefragt habe, warum, dann sagen die immer, ja, ein Liberaler hat vielleicht mehr Spaß am Bürokratieabbau. Aber jetzt mal, das ist ein wirklich ernsthaftes Thema. Ich will einmal vorweg sagen, es gibt ja dann Leute, die denken immer, ja, die Unternehmen beschweren sich immer über zu viel Bürokratie. Das gab es auch schon vor 10 oder vor 20 Jahren. Ja, das stimmt. Trotzdem haben wir mittlerweile ein Niveau erreicht, dass wir zu viel mentale Energie in den Unternehmen davon abziehen, dass die sich überlegen, was wollen eigentlich meine Kunden, wie optimiere ich meine Prozesse. Wir haben Zeiten des Fachkräftemangels, viele gut bezahlte, gut ausgebildete Leute müssen sich mit Berichtspflichten, Dokumentationspflichten und so weiter beschäftigen. Und mittlerweile sind wir sogar so weit, dass sogar ein europäischer Sozialdemokrat wie Mario Monti sagt, also das kostet uns so viel Wettbewerbsfähigkeit, da muss ich was tun. So, das Zweite ist, was ich mir zugutehalte, ist, dass ich nicht nur abstrakt gesagt habe, da muss irgendwie was passieren, sondern wir haben schon einen systematischen Prozess aufgesetzt. Wir haben mehr Bürokratie gemessen in Erfüllungsaufwand abgebaut als jede andere Regierung. Ungefähr dreimal so viel wie im größten Programm. Trotzdem reicht es nicht. Und die Hauptbaustelle ist Europa. Auch dafür habe ich konkrete Vorschläge gemacht, wie man systemisch top-down dort Bürokratie reduzieren kann. Und jetzt kommt das Problem. Abstrakt sagen immer alle ja. Wenn es dann bedeutet, die Lieferkettenregulierung, so wie das jetzt aus Europa kam, ist zu kompliziert, dann sagen die Fans nee. Aber das ist so wichtig, da darf man nicht rangehen. Oder bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo auch viele sagen, ist ein bürokratisches Monstrum geworden. Die Fans aber sagen, ja, aber davon weggehen wollen wir auch nicht. Wir müssen uns einfach committen, dass wir sagen, es kann jetzt nicht so sein, dass jedes Projekt, für das es ein paar Fans gibt, einfach eins zu eins so kommen kann, sondern wir müssen die bürokratische Belastung messen. Dafür gibt es auch Instrumente und dann müssen wir Levels einziehen, wo wir sagen, das darf nicht überschritten werden. Und noch wichtiger, weil wir ja schon auf einem unerträglichen Level sind, wir brauchen messbare Abbauziele. Weil wenn man die Ansagen und die Ziele, die man sich gibt, nicht 6 oder 12 Monate später messen kann, um dann auch zu sagen, haben wir geschafft oder haben nicht geschafft, dann ist das in der Politik nicht anders als in Unternehmen. Dann passiert einfach nichts und das müssen wir hinbekommen.
Sie haben es ja gerade schon erwähnt, die Ampel hat ja einiges gemacht. Das letzte Bürokratieentlastungsgesetz mit der schönen Nummer 4 sollte 944 Millionen Euro Entlastung für die Wirtschaft bringen. Ist ja interessant auch, wie man solche Zahlen so gut und so genau berechnen kann. Andererseits schreiben Sie jetzt im Wahlprogramm eben von einem Bürokratie-Burnout. Also reicht das längst nicht, was die Ampel gemacht hat? Oder über welche Dimensionen reden wir? Muss man das jetzt 5-mal haben, damit es dann wirklich wirkt? Oder?
Ja, also einmal diese Berechnung macht ja nicht die Bundesregierung, das macht das Statistische Bundesamt. Da gibt es auch Regeln für und man kann über diese Regeln diskutieren. Da gibt es auch Expertendebatten drüber. Aber ich habe damals einfach gesagt, wir brauchen jetzt eine Steuerungsgröße, irgendeine KPI. Und am besten nehmen wir das, was es schon gibt, weil sonst diskutieren wir 2 Jahre über Methoden, bevor was passiert. Die Debatte ist jetzt nicht so meine, aber die wird auch geführt. Sind das dann 940 oder 980 oder 1,2? Aber das war nicht mein Hauptthema. Mein Hauptthema ist, dass wir in der Tat mehr als 3-mal so viel mit unserem Meseberger Bürokratieabbauprogramm hinbekommen haben als das bislang größte Bürokratieabbaugesetz. Aber der traurige Befund war, 90% von diesen 3,5 Milliarden hat nur die FDP abgebaut. Die sind abgebaut worden im Geschäftsbereich Finanzministerium und Justizministerium. Und da hat man schon gemerkt, der Elan bei den anderen war jetzt nicht so groß. Und wenn wir mal eine andere Größenordnung uns anschauen, IFO hat mal auf der Basis einer anderen Methodik, also man kann die Zahlen nicht eins zu eins vergleichen, aber hat mal herausgearbeitet, dass auch mit indirekten Folgekosten wir irgendwo zwischen 140 und 150 Milliarden Bürokratiekosten haben. Und wir das mal ins Verhältnis sozusagen zur Größe unserer Volkswirtschaft setzen, dann müssen wir einfach sagen, es geht viel zu viel in diese Overheads, würde man im Konzern sagen. Die Overhead-Quote ist einfach zu hoch. Das zieht uns runter, erst recht in einer Phase, wo es eh nicht gut mit der Wirtschaft läuft. Deshalb muss es mehr werden. Deshalb hatte ich mal gesagt, also bei diesem bei der Entlastung in Erfüllungsaufwand müsste man sich eigentlich mal mindestens vornehmen, im Bundesrecht jede Legislaturperiode 4 Milliarden unterm Strich weniger. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber das ist, weil dieser Erfüllungsaufwand anders, der wird strenger ermittelt, ist das schon was. Wenn man das jede Legislaturperiode oder ich sag mal die nächsten 2, 3, 4 hinbekäme, würde man da schon merken. Die größere Baustelle ist aber noch eine andere. Die größere Baustelle ist immer Brüssel. Wir haben in der Amtszeit von Ursula von der Leyen mehr als doppelt so viel Gesetze dort produziert wie in der gleichen Zeit in den USA. Wir haben Jahre gehabt, in der 4-mal so viel Bürokratie aufgebaut wie abgebaut wurde. Und wir haben vor allen Dingen diese ganz kurze Schlagzahl. Das heißt, die Unternehmen sind also permanent in Panik, immer dann, wenn sie gerade eine neue Berichtspflicht implementiert haben, kommt schon wieder die nächste plus Angst vor den Sanktionen, wenn man es nicht richtig macht. Also sie sind alle permanent in Alarmstimmung und auch das kostet einfach Innovationskraft, weil wenn man im Unternehmen nur noch Angst hat, was kommt als nächstes, dann konzentriert man sich nicht in der Weise, wie man es braucht, auf die Innovationen, die Kundenbeziehungen, Digitalisierung und diese Dinge.
Als eine Methode schlagen Sie ja vor, die Bürokratiebremse im Grundgesetz zu verankern. Was würde das denn helfen und wie verankert man sowas im Grundgesetz? Was für ein Grundsatz würde denn dann da drin stehen?
Also man muss natürlich ganz offen sagen, das wäre ein ziemlich dickes Brett, weil man natürlich eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat bräuchte. Wenn man sowas hat, ist sowas aber schon sehr effektiv. Wir sehen das gerade bei der Schuldenbremse. Wir müssen uns ja nichts vormachen. Die Verschuldung wäre schon längst durch die Decke gegangen, wenn wir 2009 nicht mal fast so einen Allparteienkonsens hatten, dass wir gesagt haben, seit 69, seitdem sich der Staat stark verschulden durfte, ist die Verschuldung durch die Decke gegangen. Schulden sind nie abgebaut worden, sondern es geht immer nur rauf. Und das können wir der jungen Generation nicht mehr zumuten. Da hat man damals die Kraft gefunden, das zu implementieren. Und die Schärfe der Debatte um dieses Instrument zeigt ja, wie sehr gerne einige mehr ausgeben würden, aber es jetzt doch eine effektive Begrenzung gibt. Und dasselbe so ein bisschen auch bei Bürokratie. In den Sonntagsreden reden immer alle gerne allgemein darüber. Trotzdem will dann jeder Fachpolitiker sein Spezialprojekt, sein eigenes Denkmal im Bundesgesetzblatt haben. Das ist dann häufig mit bürokratischem Aufwand verbunden. Deshalb wird es immer mehr. Und hätte man dort eben beispielsweise eine Grenze, dass beispielsweise Bürokratie im Verhältnis zur Volkswirtschaft oder zu einer anderen Bezugsgröße eine bestimmte Steigerung nicht einnehmen darf, dann wäre das natürlich eine effektive Begrenzung, weil an das Verfassungsrecht muss sich jede Regierung unabhängig von der einfachen Mehrheit halten.
Und als eine andere Idee haben Sie das bürokratiefreie Jahr für Betriebe vorgeschlagen. Auch da frage ich mich so ein bisschen, das klingt sehr nach Symbolpolitik, weil wie soll das denn reell funktionieren? Ein Betrieb setzt ein Jahr seine Bürokratie aus. Das wird ja so nicht gehen.
Also die Idee richtet sich natürlich zuallererst erstmal an neue Unternehmen, dass man denen sagt, Mensch, ihr habt im ersten Jahr 1000 Dinge, die euch durch den Kopf gehen. Ne? Also ihr habt die Gründungsveranstaltung, wenn ihr eine Kapitalgesellschaft gründet. Ihr feilt euer Geschäftsmodell aus. Ihr seid auf der Suche nach Mitarbeitern, Finanzierung. Dass wir sagen, also im ersten Jahr müsst ihr keine Angst haben, wenn ihr vergessen habt, ein Formular auszufüllen, dass dann sich die Hölle unter euch öffnet, irgendwelche Bußgeldzahlungen bekommen, ihr bekommt. Und das, finde ich, ist schon etwas, was man machen kann. Das Gegenargument ist immer, es gibt ja viele europarechtliche Pflichten, die könnt ihr als Bundesgesetzgeber nicht aussetzen. Aber wir haben ganz häufig als Bundesgesetzgeber Spielräume, dass wir sagen können, naja, aber dann setzt die Sanktionierung nicht sofort ein. Oder die Leute kriegen einen Warnschuss mit einer Fristsetzung. Und die Grundidee ist, passt mal auf, im ersten Jahr kümmert euch um euer Geschäft, habt ihr genug um die Ohren und ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr irgendein Formular aus Versehen nicht ausgefüllt habt, dass dann irgendwann hier eine Behörde auftaucht, die euch den Laden zumacht. Und ich glaube, das wäre schon für viele eine große Hilfe, ihnen diese Sorge und diese Angst zu nehmen.
Der Schock kommt dann ein Jahr später sozusagen.
Ja, nee, Entschuldigung, wie gesagt, Sanktionierung aussetzen heißt dann, du kriegst dann keinen auf den Deckel, sondern wenn du dann einigermaßen Boden unter den Füßen hast, dass du dann Stück für Stück diese Dinge abarbeiten kannst. Das sind ja häufig so Statistikbögen, da geht die Welt auch nicht unter, wenn man die nicht ausfüllt. Ne? Natürlich ist es gut, wenn man als Statistisches Bundesamt immer weiß, was ist so im Land los und wie viele Leute arbeiten in welcher Branche. Das ist schon nicht schlecht. Aber wenn es mal nicht auf die dritte Nachkommastelle genau ist, dann geht die Welt in der Volkswirtschaft auch nicht unter. Und mit dieser relativen Gelassenheit sollten wir diese Dinge, glaube ich, auch angehen.
Wir galoppieren ein bisschen durch die Themen weiter. Wenn wir auf die Energiepolitik gucken, da setzen Sie ja sehr auf den CO2-Preis und die Regulierung dadurch. Was nicht in Ihrem Wahlprogramm steht, ist, wie sozial entlastet werden soll. Also die Idee, die die Ampel hatte mit dem berühmten Klimageld, das dann auch nie kam. Ist das sozusagen die Erkenntnis daraus, dass es sowieso schwer umsetzbar ist, deswegen macht man es nicht? Oder wo ist der soziale Ausgleichsgedanke?
Nee, weil wir haben ja das Konzept der Klimadividende weiterhin im Programm. Also wir wollen nicht, dass der CO2-Preis zur Staatsfinanzierung allgemein zur Verfügung stellt, sondern wir wollen schon, dass zumindest ein großer Teil davon an die Leute zurückfließt. Das hat übrigens auch eine Akzeptanzthematik, weil wenn die Menschen in einem Land, wo die Steuerlast eh schon besonders hoch ist, die Sozialversicherungsabgaben eh schon besonders hoch sind, die Leute sagen, und jetzt wird ein weiteres Spielfeld zum Abkassieren eröffnet, wir zahlen auch noch für die Energiewende, dann wird es viele Leute geben, die sagen, dann will ich die einfach nicht mehr, ich kann sie mir nicht leisten. Deshalb ist das, glaube ich, aus vielen Gründen wichtig. Was der eigentliche Punkt ist bei der sozialen Komponente, ist ja aber in Wahrheit, wie kriegen wir die Energiepreise runter, und zwar nicht durch Subventionen, weil das bedeutet ja, man muss es an anderer Stelle wieder herholen, sondern wie kriegen wir Energiemärkte so in Gang, dass wir nicht mit fast 40 Cent die Kilowattstunde wir mit Abstand die höchsten Strompreise haben. Und da kann sicherlich können zwei, drei Dinge etwas zu beitragen. Einmal Angebotsausweitung, also zum Beispiel, wenn wir sagen, wir brauchen Gas als Brückentechnologie, vielleicht auch für länger. Warum kaufen wir eigentlich sämtliches Gas teuer im Ausland ein? Warum kann man nicht auch die deutschen Erdgasvorkommen nutzen? Gibt's bei den Grünen schwierige Themen, aber ich finde, darüber muss man sprechen. Oder, ich weiß, auch ein schwieriges Thema, aber es gibt eine neue Generation von Kernreaktoren. Ich weiß, das ist in Deutschland ein schwieriges Thema. Die großen Energieversorger sagen, damit wollen wir eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, weil in Deutschland alle 5 Jahre eine neue Grundsatzentscheidung auf der Basis kann man ja nicht planen. Aber wenn beispielsweise jemand wie Bill Gates sagt, wenn ich große Cloud-Zentren oder große KI-Rechenzentren errichten will und ich würde das gerne machen, weil ich nicht anders weiß, wie ich den Strom klimaneutral sonst herbekomme, dann sollten wir zumindest die rechtliche Offenheit haben, dass, wenn das nicht subventioniert wird, auch das möglich ist. Offen gestanden, das werden unsere Nachbarn, unsere europäischen Nachbarn um uns herum auch eh alle machen. Und wenn man selber das Angebot an Energie, die Technologien, die man zur Verfügung hat, breiter nutzt, dann erhöht man das Angebot. Und wenn man das Angebot erhöht, dann sinken eben auch die Preise.
Aber da reden wir wahrscheinlich eher über mittel- bis langfristige Überlegungen, wenn es in Richtung Kernfusion geht.
Fusion ist nochmal was anderes, da haben Sie recht. Genau. Das passiert nicht über Nacht, das muss man sagen, auch weil solche Anlagengenehmigungen natürlich dauern. Aber die Klimadividende könnte man natürlich relativ schnell organisieren. Den Zahlungsmechanismus hat ja Christian Lindner auch schon beauftragt. Also die technischen Vorarbeiten sind geleistet. Da könnte man schnell etwas tun. Und man könnte natürlich, wenn man mit großem politischen Willen auch bei der Erdgasförderung was tun will, geht das auch. Wir haben ja zum Beispiel die LNG, das ist ja auch flüssiges Erdgas. Die Terminalinfrastruktur und auch die Leitungsinfrastruktur haben wir ja sehr schnell in Deutschland genehmigt. Da sind ja alle stolz drauf. Das zeigt auch, bei dieser Technologie kann man sehr schnell etwas bewegen. Über Nacht nicht, das muss man dazu sagen, aber es kann auch hier schnell gehen.
Was das Steuersystem anbelangt, was Sie da ändern wollen, da geht es Ihnen viel um Entlastung. Zugleich gibt es Erleichterungen, also zum Beispiel Zuschläge von Überstunden sollen steuerfrei sein. Steckt dahinter die Idee, dass die Menschen in Deutschland eigentlich mehr arbeiten sollten?
Also man muss immer vorsichtig sein mit den Modalverben, weil dann wird sofort gesagt, er hat ja indirekt gesagt, die Deutschen seien faul oder würden zu wenig arbeiten. Worum es volkswirtschaftlich geht, ist das Arbeitsvolumen. Wir sind eine Gesellschaft, in der es Fachkräftemangel und auch Arbeitskräftemangel gibt. Das wird Ihnen jeder Unternehmer bestätigen. Und deshalb ist der erste Zugang erstmal, es reizvoller zu machen, vielleicht individuell ein bisschen mehr zu tun. Also jemanden nicht zu zwingen, nicht mit gesetzlichen Vorschriften, sondern zu sagen, naja, wenn du vielleicht ein paar Stunden dranhängst, dann machen wir das so attraktiv, dass du vielleicht mehr Freude daran hast, um so das Arbeitsvolumen zu erhöhen. Dieselbe Idee steckt ja hinter dem flexiblen Renteneintritt, wo wir auch sagen, Mensch, die Menschen sollen das selber entscheiden, niemand wird gezwungen, aber wir machen es leichter, wenn die Leute länger arbeiten wollen, weil sie sich dann vielleicht auch noch einen Wunsch erlauben können. Alle Länder, die das machen, insbesondere in Skandinavien gibt es die Beispiele, führt es dazu, dass die Leute, wenn sie die freie Auswahl haben, weil die meisten Älteren fitter sind, länger machen. Das sind Mechanismen, Anreizmechanismen, die dafür sorgen sollen, dass wir ein größeres Arbeitsvolumen in unserer Volkswirtschaft haben, weil ich bin zwar nur Jurist, aber ich habe in der Fortbildung auch gelernt, Kapitalstock, Arbeitsvolumen, Produktivität, das sind Faktoren, um Wirtschaftswachstum nach vorne zu bringen. Ein Arbeitsplatz, der unbesetzt ist, da kann auch keine Wertschöpfung stattfinden. Und das ist die Idee dahinter, Anreize zu setzen, dass Menschen sagen, ach Mensch, das lohnt sich für mich, ich mache mal ein bisschen mehr.
Sie haben gerade das Stichwort Rente angesprochen. Lassen Sie uns mal ein Gedankenspiel machen. Wenn Sie jetzt heute eine 25-Jährige vor sich haben, was würden Sie da denn sagen, wie Ihre Rente aussehen wird oder aussehen sollte, wenn Sie das Rentenalter, ist auch schon die Frage, wie alt ist sie dann, wenn sie die Rente bekommt?
Also zur Ehrlichkeit gehört erstmal, es wird nicht die Rente geben, sondern es wird ein Baustein aus verschiedenen oder es wird ein Baukasten aus verschiedenen Bausteinen der Altersvorsorge sein. Da wird es sicherlich auch noch die gesetzliche Rente geben. Das wird aber, das kann man heute sicherlich sagen, bei einer heute 25-Jährigen, die dann irgendwann in 40, 50 Jahren soweit ist, nicht mehr zur Lebensstandardsicherung ausreichen. Wer das behauptet, vor dem Hintergrund unserer Demografie und des Umlagesystems, der lügt einfach. Sondern es müssen andere Bausteine hinzukommen. Wir plädieren als FDP ja sehr dafür, gerade den jungen Menschen es leicht zu machen, die höheren Renditen am Kapitalmarkt zu nutzen, plus den Zinseszinseffekt. Also wer früh anfängt, auch mit kleinen Beiträgen, kann eben über die lange Dauer, 40 bis 50 Jahre, in der Kombination aus Zinseszinseffekt und den höheren Erträgen an den Kapitalmärkten etwas aufbauen. Und wir würden dann jenseits der Eigenvorsorge es auch gut finden, wenn sowohl im System der gesetzlichen Rentenversicherung Bausteine der Kapitaldeckung kommen. Wenn es nach uns geht, gerne individuell bezogen auf jeden Beitragszahler, weil dann sind diese Beiträge auch nochmal eigentumsmäßig besser abgesichert. Mit SPD und Grünen haben wir es jetzt ein bisschen anders konstruieren müssen, ist ja also die Idee, sozusagen einen Teil der Einnahmen am Kapitalmarkt anzulegen. Und der nächste Baustein muss auch sein, dass auch bei den Anbietern betriebliche Altersvorsorge, das wird auch ein unverzichtbarer Baustein sein, dass dort auch stärker Elemente der Kapitaldeckung Einzug erhalten. So. Und das werden so mal die drei Basisbausteine sein, die man braucht. Gesetzliche Rente wird es noch geben, wird aber nicht ausreichen. Du musst privat etwas tun, möglichst früh, gerne auch mit kleinen Beiträgen vorsorgen, am besten kapitalmarktnah. Und drittens betriebliche Altersvorsorge, die idealerweise denselben Effekt nutzt, weil Zinseszinseffekt und Kapitalmarkterträge sind die beste Chance in der Kombination, etwas gegen die demografische Schlagseite zu tun.
Wenn wir nochmal auf die Steuern gucken, da schlagen Sie einige Dinge vor. Die Steuerbelastung der Unternehmen soll auf 25% sinken. Der Solidaritätszuschlag wird abgeschafft, die Körperschaftssteuer gesenkt und noch viele andere Dinge. Das Institut der Deutschen Wirtschaft, Sie kennen ja wahrscheinlich die Zahl, hat berechnet, was das alles kosten würde und kommt auf 138 Milliarden Euro. Damals in diesem Vergleich mit anderen Parteien waren Sie sozusagen die teuerste Partei, also das mit dem höchsten Betrag, der sozusagen ausgeglichen werden müsste. Sind Sie die unseriöseste Partei im Wahlkampf, weil Sie solche hohen Summen in den Raum stellen und man sich natürlich fragt, wie soll es gegenfinanziert werden?
Nein, also erstmal Fakt ist, dazu stehen wir auch. Wir haben die ehrgeizigsten Vorschläge zur Entlastung, weil das einerseits ein Beitrag ist, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, zweitens ein Stück Gerechtigkeit ist, wir sprachen vorhin über Arbeitsanreize, also je höher die Besteuerung ist, desto niedriger sind die Anreize für Arbeit. Und das Dritte ist, das ist auch ein Beitrag für einen schlanken Staat, weil die Deutschen fragen sich ja, noch nie hatte der Staat so viel Geld, so viel Personal, so viel Befugnisse, trotzdem funktioniert er nicht besser. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass er einen den idealen Punkt seiner Größe überschritten hat. Und deshalb ist die Reduktion des Inputfaktors Steuerzahlung auch ein Beitrag dazu, den Staat schlanker zu machen. So, warum ist das seriös oder warum ist das machbar? Solche Zahlen werden ja nur deshalb so groß, wenn man sagt, dass sozusagen eine logische Sekunde nach der Wahl werden alle Maßnahmen sofort gemacht. Dadurch kommen diese Beträge zustande und dann fragen sich die Leute ja, wie soll denn das gehen? Die Maßnahmen, die Sie genannt haben, die erreichen diesen Betrag ja noch gar nicht. Also Christian Lindner hatte ja selber, als er noch Finanzminister war, sogar mal vorgerechnet, wie man bei der Körperschaftssteuer, wie man den Einstieg in den Soli auch überschaubar und selbst im Rahmen eines Ampelhaushaltes hätte machen können, nämlich schrittweise. Und das ist sozusagen auch der erste Teil der Antwort, dass wir schrittweise vorgehen. Und der zweite Teil der Antwort ist natürlich folgender. Wenn wir mit Entlastung anfangen, machen wir das ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern wie gesagt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Viele Unternehmen denken gerade nach, beispielsweise in die Schweiz abzuwandern, was ja früher eigentlich ein Hochlohnland war. Und das hat eben auch was mit der steuerlichen Belastung zu tun. Wenn wir diesen Wettbewerbsnachteil in einen Vorteil kehren oder zumindest mithalten können, dann glaube ich, und da sind sich die Ökonomen auch einig, wird es wieder Wirtschaftswachstum geben. Und zwar jedes Jahr. Und wenn die Wirtschaft jedes Jahr, sagen wir mal, um 2% wachsen würde, dann haben wir auch da wieder einen Zinseszinseffekt. Und ich will mal ein historisches Beispiel bringen. Daher kenne ich diese ganze Debatte. Die FDP hatte mal einen Steuerstufentarif vorgeschlagen. Da wurde gesagt, das ist unfinanzierbar. Wenn wir die historischen Einnahmezahlen des Staates uns in den Jahren danach anschauen, kann man belegen, das wäre finanzierbar gewesen. Nur wollte das Angela Merkel nicht, die wollte das Geld beim Staat behalten, weil sie glaubte, damit besser umzugehen als die Bürger. Und das ist eben die Grundentscheidung bei der FDP, dass wir sagen, wir müssen den Staat schlanker machen. Das geht nur durch niedrige Inputfaktoren und wir müssen den Menschen auch wieder sozusagen mehr vom Selbsterarbeiteten lassen. Dann werden wir wettbewerbsfähiger, dann gibt es mehr Arbeitsanreize, dann geht es auch vorwärts mit der Wirtschaft und das führt dann auch zu einem Teil der Selbstfinanzierung.
Und ein Punkt ist natürlich auch Ausgaben beschränken. Also Sie haben Subventionen ja schon angesprochen als eine Möglichkeit. Der Sozialstaat ist natürlich noch eine andere Frage, ein hoher Kostenfaktor. Da kommen wir immer wieder aufs Thema Bürgergeld. Wenn man da nochmal sich anschaut, eine Ihrer Forderungen ist ja, das Lohn, den Abstand zum Lohn höher zu halten, damit sich Arbeiten eben wieder lohnt und attraktiv wird. Da müsste man ja fast fragen, ob Sie eigentlich auch für eine Erhöhung des Mindestlohns sind, wie es die SPD als ihr Wahlkampfthema fast ausgerufen hat, weil so würde man ja einen Abstand hinbekommen.
Naja, man muss natürlich zu Ende denken, welche Tätigkeiten weisen die Produktivität auf, dass dann noch was verdient wird, weil was nutzt einem auf dem Papier ein höherer Mindestlohn, wenn die entsprechenden Beschäftigungen wegfallen würden? Ich weiß, jetzt wird ja gesagt, ach, das ist so ein Totschlagargument. Aber es ist natürlich schon so, dass der Druck auf die Menschen mit, wenn kein Schulabschluss da ist, wenn kein abgeschlossener Berufsabschluss da ist, dann noch etwas zu finden, um von eigener Hände Arbeit zu leben, natürlich schwieriger wird, je höher die Mindestproduktivität auf einem Arbeitsplatz sein muss. Sonst muss man irgendwie in die Mischkalkulation reingehen und wir wollen jetzt hier nicht so viel über Technik sprechen, aber das ist, glaube ich, schon ein Problem. Ich glaube, worum es eigentlich geht, ist doch Folgendes. Wir hatten lange Jahre in der Bundesrepublik so einen Konsens, daher kommt auch dieses Wort Lohnabstandsgebot, da hat man früher immer geguckt, Mensch, die soziale Sicherung soll in Summe ungefähr so sein, dass man auf die unteren Lohngruppen guckt, dann macht man einen Abschlag von 5-10%, das ist dann der Lohnabstand, damit man immer sicher sagen kann, dass sozusagen Haushaltseinkommen von jemandem, der von der Solidarität lebt, ist immer deutlich niedriger als jemand, der dann Vollzeiten arbeiten geht. Dann hat das Bundesverfassungsgericht irgendwann gesagt, das kann man leider so nicht mehr machen, man müsste alles ein bisschen komplizierter machen. Dann kam weiterhin dazu, dass wir mittlerweile ja im Sozialstaat gar nicht mehr durchschauen. Also das Bürgergeld alleine ist ja gar nicht das Hauptproblem, sondern wie sind eigentlich die Anreizeffekte, wenn dann noch Wohngeld dazukommt, wenn die Befreiung von den Kita-Gebühren dazukommt, dann haben viele Gemeinde oder viele Bundesländer auch noch eigene Programme. Und wenn das dann dazu führt, dass ein Paar, wo beide vorher Vollzeit arbeiten gehen, sagen, Mensch, zweimal Vollzeit arbeiten plus Kinder haben, ist ziemlicher Stress. Das weiß jeder, der in der Situation ist. Komm, wir gehen beide auf Teilzeit und stellen dann fest, dass das verfügbare nette Haushaltseinkommen durch all diese Effekte plötzlich ist man im Wohngeldbezug drin und die Kita-Gebühren muss man selber nicht bezahlen, stellt fest, es geht einem dann gar nicht so viel anders. Und die unterhalten sich in ihrem Freundeskreis darüber. Darf man sich dann auch nicht wundern, wenn Leute sich die Frage stellen, also lohnt sich das dann überhaupt noch? Und diese, ich will das niemandem unterstellen, dass man diese Effekte sich wünscht, aber diese nicht intendierten Effekte durch einen Sozialstaat, der so kompliziert ist und wo so viele Rädchen nicht perfekt ineinander greifen, der nicht konsolidiert ist, der dann dazu führt, dass Leute auch mit ordentlichen Qualifikationen sagen, Mensch, wenn ich auf Teilzeit gehe, dann stehe ich eigentlich gar nicht so viel schlechter. Der hat den falschen Anreizeffekt. Und deshalb müssen wir natürlich beim Bürgergeld schauen, das ist ja sogar zu hoch angesetzt, dass wir diese Dinge beseitigen. Wir müssen aber insbesondere auch auf diese Wechselwirkungen schauen, wie die verschiedenen Sozialleistungen ineinander greifen. Und da, finde ich, ist noch jede Menge Musik drin, dass die so aufeinander abgestimmt sind, dass sie niemals die Botschaft aussenden, ach, bleib doch halbtags zu Hause, ist genauso gut.
Ein Thema, das ja seit Monaten ein Reizthema ist, ist die berühmte Schuldenbremse. Also die Frage, ob man nicht durch Schuldenaufnahme Investitionen, die da sind wir uns, glaube ich, einig, in diesem Land, die ja auch nötig sind, investieren könnte. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil die Positionen da ja relativ klar sind. Ich frage mich nur, ist die Schuldenbremse als Wahlkampfthema für Sie eher ein Makel oder ein Riesenvorteil, weil Sie sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal mittlerweile haben, was die Forderung, die Schuldenbremse beizubehalten anbelangt?
Also erstmal ist es also eine richtige Position. Sie werden sich nicht wundern, dass ich das so sage, weil es hat zwei Dimensionen. Ja. Es ist einmal eine Garantie für solide Staatsfinanzen. Und es ist zum anderen auch eine Frage der Rechtsstaatlichkeit, weil man kann sie ja gut oder schlecht finden, da kann man eine ökonomische Debatte drüber führen, aber sie ist geltendes Verfassungsrecht. Und zu verlangen, dass man geltendes Verfassungsrecht ignoriert, das war für mich als Justizminister, der ich damals war, als die Ampel auseinanderging, auch ein wichtiges Thema gewesen. Ich hatte das ja auch in meiner Erklärung zu meinem Rücktritt gesagt, dass das, was da mit der Schuldenbremse veranstaltet werden sollte, meiner Meinung nach verfassungswidrig ist. Das ist jetzt auch vor wenigen Tagen durch ein Gutachten eines sehr renommierten Staatsrechtlers, Herrn Göppel, bestätigt worden. Das sind diese beiden Dimensionen. Und was man schon sieht, ist, dass die FDP, sagen wir mal, das, was sie für richtig hält, auch nicht einfach über Bord wirft. Jedenfalls, wenn es um so grundsätzliche Dinge wie solide Staatsfinanzen und die Achtung unserer Verfassung geht. Und ich finde, da ist auch die Dimension gar nicht, ist das jetzt populär oder ist das nicht populär? Also an die Verfassung muss man sich halten, immer und unter allen Umständen. Wenn man etwas anders möchte, muss man sie ändern. Die Vorschläge kann man machen, das ist legitim. Aber solange Verfassungsrecht gilt, muss man es auch einhalten. Und ein kleines PS will ich noch machen, weil ja immer so getan wird, als ob das das Problem ist, dass wir unsere Straßen und Brücken nicht in Ordnung bringen. Also ich kann über meine gesamte politische Laufbahn berichten, dass es noch nie gelungen ist, in einem Haushaltsjahr sämtliches Geld, das für Brücken, Straßen und Schienen zur Verfügung steht, wirklich zu verbauen. Es lag nie am Mangel an Geld, sondern es liegt im Regelfall daran, dass die Bau- und Planungsverfahren so kompliziert sind, so lange dauern, dass es in Deutschland teilweise Jahrzehnte dauert, bis mal ein zusätzlicher Kilometer Straße oder Bahn genehmigt ist. Das ist das viel größere Problem. Das Thema Geld kriegt man geregelt. Eine so eine Daumenregel ist so, Verkehrsminister, so war das jedenfalls früher, die 70% des Geldes, das ihnen zur Verfügung steht, verbauen, sind richtig tolle Leute. Und daran merkt man schon, das sind dann die berühmten Haushaltsreste, die übrig bleiben. Das Geld ist gar nicht der limitierende Faktor. Der limitierende Faktor ist, dass wir uns so selbst verbürokratisiert haben, dass der Staat selber sogar, selbst wenn er will, gar nicht schnell vorankommt und dass wir so viele Einwendungsmöglichkeiten gegen Infrastrukturprojekte in unserem Recht möglich gemacht haben, dass wir so viele Veto-Player in so einem Prozess haben, dass wir uns da selber Fesseln angelegt haben. Und wenn man diese Fesseln beseitigen würde und es dann schon mal nicht mehr zu Haushaltsresten käme, sondern wirklich jeder Euro, der zur Verfügung steht, auch in dem Haushaltsjahr verbaut werden könnte, wären wir schon mal einen Riesenschritt weiter.
Auf das Prinzip der Schuldenbremse nochmal zu sprechen zu kommen, das Prinzip müssten Sie ja verlassen, wenn Sie mit der CDU, was ja, oder mit der Union, was ja ein klares Ziel von Ihnen ist, eine Koalition eingehen, dann würden Sie wahrscheinlich das Thema anpacken müssen. Damit hätten Sie aber keine Schwierigkeiten, wenn ich Sie jetzt recht verstanden habe.
Sie gehen davon aus, also Sie sagen also, die Union will die Schuldenbremse schon schreddern. Darüber würden wir in einer Koalitionsverhandlung natürlich intensiv sprechen müssen. So einfach geben wir das nicht auf. Und offen gestanden, wenn ich Friedrich Merz beim Wort nehme, sagt er das ja auch. Dann müsste der ja ein Wahlversprechen kassieren. Und wenn man die Sorge hat, dass er das täte, dann sollte man wahrscheinlich besser FDP wählen, wenn einem solide Staatsfinanzen wichtig sind.
Dann haben wir das auch noch runtergebracht. Sollte es für Schwarz-Gelb nicht reichen, käme ja noch Rot wahrscheinlich dazu. Das wäre die berühmte Deutschland-Koalition. Würden Sie eine solche Koalition für gut heißen?
Ach, wissen Sie, das sind so spekulative Fragen. Ich kann das auch super gut verstehen, dass die Journalisten mal so alle Farbkombinationen jetzt abtesten. Wir sind ja noch relativ am Anfang der heißen Wahlkampfphase. Und ich finde, wenn die Parteien schon starten mit Perspektiven des kleinsten gemeinsamen Nenners, drückt das auch eine gewisse Fantasie und Ambitionslosigkeit aus. Ich glaube, dass das ganz viele Menschen enttäuscht, sondern ich glaube, man sollte gerade in der frühen Wahlkampfphase sagen, was stelle ich mir eigentlich vor, was das Ziel sein müsste? Da muss jede Partei ihr eigenes Programm aufstellen, haben wir gemacht. Dann muss eine Partei natürlich die Machtperspektive benennen, in der sie glaubt, dass es am besten geht. Das sagen wir auch ganz klar. Das kann nur eine schwarz-gelbe Koalition sein, weil wenn die CDU mit Grün regiert, tut sich in der Migration nichts. Wenn sie mit der SPD regiert, wird sich bei der wirtschaftlichen Erneuerung wenig tun. Und jetzt lasst uns doch mal die nächsten Wochen nutzen, um alles dafür zu tun, dass eine solche Mehrheit zustande kommt. Beispielsweise auch, indem man das leidenschaftlich und ambitioniert tut und dadurch vielleicht auch mal 4, 5, 6% Wählerpotenzial von der AfD in die demokratische Mitte zurückzieht, das ist ja nicht nur eine Frage der Machtperspektive, sondern auch der demokratischen Kultur in unserem Land. Und ich finde, das ist doch unsere Aufgabe in so einer frühen Phase des Wahlkampfs und nicht schon irgendwie so zur Hälfte die weiße Fahne zu hissen und zu sagen, oh, das schaffen wir sowieso nicht, jetzt reden wir lieber über die zweite und drittbeste Lösung. Ich glaube, das demotiviert Menschen und ein Teil der Menschen, glaube ich, hält das auch für so frustrierend, dass sie dann sich auf dem Weg zu den Rändern machen und das möchte ich nicht.
Herr Buschmann, ich habe zum Schluss eine Frage, die an den Anfang zurückkommt, die auch nichts mit Wirtschaft und Finanzpolitik zu tun hat, die mich einfach interessiert. Was war 2019 der Grund, warum Sie die Wehrdienstverweigerung zurückgezogen haben?
Ja, das kann ich einfach erzählen. Es ist ja nicht so, dass erst mit dem zweiten Einmarsch Russlands in die Ukraine die Welt sich verändert hat. Diejenigen, die das näher beobachten haben, konnten seit 2007, 2008 beobachten, dass Russland immer aggressivere Außenpolitik macht. In dem Jahr übrigens auch schon mit Maßnahmen, die NATO-Partner bedroht haben. Ich habe dann irgendwann gesagt, wir sind ja 2017 in den Bundestag zurückgekommen. Ich entscheide jetzt als Bundestagsabgeordneter, war sogar erster parlamentarischer Geschäftsführer, also bereite sogar Beschlüsse des Bundestages sehr engmaschig mit vor. Selbst aus der Opposition heraus hat man da eine wichtige Rolle, die über den Einsatz der Bundeswehr entscheidet. Und ich habe in Wahrheit nicht den blassesten Schimmer vom Alltag der Bundeswehr. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich habe nur so eine Wehrübung mitgemacht, durfte dann mal eine Woche Oberleutnant sein. Und natürlich ist das nur ein erster Eindruck. Aber was in dieser Woche für mich schon absolut wertvoll war, das war, dass ich da, und das ist auch Teil dieses Konzepts, sehr viel Gelegenheit hatte, mit Leuten zu sprechen, die ganz frisch aus Einsätzen zurückkamen. Ich kann mich an einen jungen Hauptmann erinnern, der kam gerade frisch aus Afghanistan zurück, der war der Ausbilder. Ich kann mich an einen Oberstabsfeldwebel erinnern, der kam aus Mali zurück, was auch ein sehr gefährliches Pflaster war. Und den einfach mal am Rande meine Viertelstunde zuzuhören, erzählen Sie doch mal, wie war denn das da eigentlich? Was sind eigentlich die Bedingungen? Was geht einem durch den Kopf? Was passiert einem da eigentlich? Was fällt einem da auf die Füße? Dann kann man natürlich auch sagen, die werden wahrscheinlich auch ihre Seele jetzt nicht komplett öffnen, wenn sie da in so einer Informationswehrübung sind. Aber das war für mich jedenfalls wertvoller, als immer nur aus schriftlichen Berichten was darüber zu lesen. Und die Voraussetzung, um eben so eine Wehrübung mitzumachen, ist eben auch, dass man seine Kriegsdienstverweigerung, wie das früher geheißen hat, zurücknimmt, weil man dann wirklich für eine Woche in so einem befristeten Soldatenverhältnis ist und danach auch in Anführungsstrichen Reservist ist. Ich habe jetzt nicht mal einen Dienstgrad, weil in einer Woche lernt man nicht so viel. Aber das war für mich so der Beweggrund. Ich wollte einfach mal ein bisschen mehr von Leuten hören, die dann die Konsequenzen tragen müssen unserer Entscheidungen, was das mit ihnen macht, unter welchen Bedingungen das ist. Und das war meine Motivation.
Sollte im Wahlkampf doch noch Zeit sein, dass Sie zum Komponieren kommen, dann würden wir uns bereit erklären, die Musik irgendwann mal einzuspielen.
Ich melde mich.
Ich bin gespannt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Buschmann. Vielen
Dank. Danke, tschüss, Herr Knappe.
Tschüss.